Cornell University, Ithaca, New York, USA. Lisa Kaltenegger leitet hier seit 2014 das Carl Sagan Institute. Die Professorin für Astrophysik und Astronomie ist spezialisiert auf die Erforschung von Planeten, Monden und Supererden außerhalb unseres Sonnensystems. Sie arbeitete für die ESA, berät die NASA, lehrte am Max-Planck-Institut in Heidelberg und an der Harvard University. Zwei sogenannte Exoplaneten hat sie bereits entdeckt. Wir sprachen mit ihr über die Faszination der unendlichen Weiten. Wie sind Sie Planetenjägerin geworden?
Ich muss sagen, ich war immer schon neugierig auf die Welt um mich und dann natürlich auch auf die Sterne, aufs Universum. Und es war eigentlich mehr ein bisschen ein Zufall, weil als ich anfing zu studieren, haben sie die erste Welt um eine andere Sonne entdeckt. Und das fand ich eines der spannendsten Entdeckungen der Menschheit. Und ich habe mir gedacht, das macht so und so schon, das machen ganz viele Leute. Und dann war ich bei einer Konferenz und die haben gesagt, und wir brauchen noch Leute, die da mitarbeiten. Und ich habe gesagt, ja, ich. Und so bin ich reingeschlittert. Und für mich ist aber spannend, weil die verschiedenen Wissenschaften dabei sind. Also man baut wirklich so ein Forensic Toolkit, sagt man im Englischen. Also man baut wirklich so eine Methode von Biologie, Chemie, Astronomie, um zu verstehen, was man da bei dieser anderen Welt sieht. Und das finde ich spannend.
Was fasziniert Sie an Exoplaneten?
Das Faszinierende für mich an der Suche nach anderen Welten ist diese Entdeckung. Wir haben ja immer auf unseren Horizont geschaut und jetzt ist der Horizont da oben. Wir finden ganz andere Welten, nicht nur Kontinente. Und diese anderen Welten, auf der einen Seite steht die Frage, sind wir allein im Universum, aber auf der anderen Seite zeigt uns jede dieser Welten ein bisschen mehr, wie unsere eigene Welt funktioniert und wie wir besser auf sie aufpassen können.
Warum sollte sich die Menschheit für Exoplaneten interessieren?
Ich glaube, uns bringt es viel, weil eine der schönen Eigenschaften der Menschheit für mich ist diese Neugierde, die eigentlich jeden treibt, jedes Kind und egal auf was sie neugierig sind, also es ist in uns, das kribbelt. Und diese Neugierde hat jetzt die technologische Möglichkeit, eben diese anderen Welten zu erspähen und dadurch, dass wir die anderen Welten sehen, einen Blick in unsere mögliche Zukunft zu werfen. Weil es gibt genug Ungenauigkeiten bei diesen Modellrechnungen, weil wir können ja nicht in die Zukunft unserer Erde schauen. Aber wenn wir ältere Erden sehen würden, dann könnten wir einen ersten Einblick gewinnen, wie Erden sich weiterentwickeln. Und natürlich finde ich es persönlich super spannend, ob wir allein sind oder nicht im Universum.
Was war das für ein Gefühl, solch einen Planeten zu entdecken?
Ich war bei dem Team dabei, dass die ersten zwei Felsplaneten im richtigen Abstand, also da vom Stern, wenn der Stern hier ist und heiß, ist im gewissen Abstand nicht mehr zu heiß, also das Wasser verdampft nicht mehr. Und es ist aber auch noch nicht zu kalt, dass alles gefriert. Und da haben wir zwei Planeten entdeckt, die klein genug waren, dass sie Felsbrocken sind wie die Erde. Der Jupiter ist ein großer Gasball, die Erde ist ein Felsbrocken. Und ich war bei dem Team dabei, also ich habe nicht durchs Teleskop geschaut, aber der Wissenschaftler, der die entdeckt hat, hat zu mir gesagt, Lisa, schau mal, diese Planeten haben wir entdeckt. Kannst du uns sagen, ob es da Möglichkeiten gibt, dass es dort Leben geben könnte? Und das war mein Teil bei dieser Entdeckung, also das rauszukriegen, das zu modellieren am Computer. Und ich muss sagen, ein Jahr haben wir nicht drüber reden dürfen, weil wir natürlich ganz, ganz viele Proben noch machen haben müssen, ob das eh stimmt. Und jedes Mal, wenn ein E-Mail reingekommen ist mit einem neuen Test, ist man so da gestanden und gesagt, hoffentlich ist es noch da, hoffentlich war es kein Instrumentenfehler. Und nach einem Jahr war es eben so, dass wir allen sagen haben können, dass wir die ersten zwei Welten um einen anderen Stern entdeckt haben, wo Leben, wenn es welches gibt, möglich ist. Es war so ein Gefühl, ganz, ganz unwirklich, spannend, faszinierend, weil vor diesen zwei hatten wir noch keine Planeten, die klein genug waren, dass sie im Felsen sind und in dem richtigen Abstand. Und wie der Kollege zu mir gekommen ist und gesagt hat, Lisa, wir hätten die, kannst du das anschauen? Vielleicht ist es da gestanden, so, wir sind so ganz erstarrt, so, oh, das kann man keiner sagen, dass wir jetzt schon so weit sind. Wenn man dachte, vielleicht ist es noch in 10 Jahren, 20, es hat ja keiner gewusst, wie viele von denen es gibt, also wie schnell man sie finden. Und ich muss sagen, also Sie können sich es vorstellen mit Herz, Pochen, Rasen und dann auch gleich das nächste sagen, es könnte noch ein Fehler sein, es könnte noch ein Fehler sein, also noch nicht zu spannend und dann natürlich jedem sagen wollen und keinem sagen dürfen, weil wir das Ganze erst noch mehr oder weniger anschauen müssen, ob es auch wirklich stimmt. Super spannend, faszinierend und ich muss sagen, beeindruckend.
Wie sucht man Exoplaneten?
Im Augenblick wissen wir von circa 3 Dutzend dieser Planeten, die im richtigen Abstand sind, um diese fremden Sonnen, also nicht unsere Sonne, um diese anderen Sterne. Und die sind einfach wahnsinnig schwer zu finden, weil wenn man die Erde 100-mal nebeneinander stellt, ist es der Durchmesser von der Sonne. Das heißt, wir suchen was winzig Kleines, ganz weit weg von uns. Aber wir wissen, wie gut unsere Teleskope sind. Und von diesen 3 Dutzend, die wir jetzt schon haben, können wir hochrechnen, wie viele es gibt. Und da wird es spannend, weil wenn Sie am Abend rausgehen und bis 5 zählen bei den Sternen, also 1, 2, 3, 4, 5, dann hat einer von 5 Sternen, einer von 5 anderen Sonnen, einen Planeten, der so sein könnte wie unserer. Und mit Milliarden von Sternen in unserer Galaxie allein, der Milchstraße, es ist einfach nur spannend, da jetzt auf die Suche nach Leben zu gehen.
Wie kann man feststellen, ob es auf Planeten Leben gibt?
Wenn wir uns einen anderen Planeten vorstellen, stellen wir uns natürlich erst einmal unsere Erde woanders vor. Aber wenn Sie allein die Farbe der Sonne ändern, es gibt große und kleine Sterne, das heißt es gibt rote Sterne, es gibt gelbe Sterne, orange Sterne, dann würde sich diese Welt ja ändern. Und eins der Dinge, das sich ändern würde, ist, welche Farbenpracht sie dort hätten. Also ob sie jetzt grüne Pflanzen haben oder andere Pflanzen, nur Algenteppiche, je nachdem. Und das spiegelt sich auch in dem Licht wider, das wir vom Planeten kriegen, weil das natürlich auch auf den Boden von dem Planeten aufprallt und wieder zu uns zurückreflektiert wird. Und dadurch kann diese Farbe uns sagen, welche Art von Leben es auf diesem anderen Planeten gibt. Und das hatte sich aber vorher kaum jemand angedacht. Und wir haben dann gesagt, naja, was machen wir? Wir gehen und wir suchen Leben in den extremsten Bedingungen auf der Erde, weil, wenn es auf so einem anderen Planeten ganz viel heißer ist oder ganz viel kühler, wird es wahrscheinlich keine grünen Pflanzen geben, sondern vielleicht Algen oder vielleicht irgendwas anderes. Und so haben wir uns diesen Farbkatalog zusammengebaut, den jeder hernehmen kann, der ist am Internet, um zu sagen, wenn es das wäre, also diese Art von Leben oder diese Art von Pflanzen, dann wird es so ausschauen. Und das kann man im Licht von einem Teleskop auseinander dividieren.
Was wird demnächst technisch möglich sein?
Wir haben in der ganz nahen Zukunft das erste Mal die Möglichkeit, genug Licht von seinem ganz kleinen Planeten einzufangen, dass wir genau nach Spuren von Gasen, die jemand ein- und ausatmet, in der Luft Ausschau halten können. Und das geht mit dem neuen NASA-ESA-Teleskop, das James Webb Space Telescope. Das wird mit Anfang 2019 starten. Und dann haben wir zum ersten Mal in der ganzen Menschheitsgeschichte die Möglichkeit, Leben auf anderen Welten zu erspähen. Was wir bis jetzt entdeckt haben, ist, dass jeder 5. Stern einen Planeten hat, der so sein könnte wie unserer. Was das heißt, ist nicht zu heiß, nicht zu kalt und klein genug, dass ein Fels ist wie die Erde. Das heißt, wenn es Wasser gibt, wäre es dort flüssig. Gibt es dort Leben? Das ist einer dieser Grundfragen, die noch keiner beantworten kann. Wie schnell entsteht Leben? Entsteht es überall? Wenn wir uns auf der Erde umschauen, gibt es ziemlich überall, wo es nur möglich ist. Wenn wir mit dem weitergehen, müsste es Leben überall geben und unserer eigenen Milchstraße davon wimmeln. Das heißt, dann würden wir es ganz, ganz schnell finden, sobald wir das große Teleskop eben haben, mit Anfang 2019. Nur kann es natürlich auch sein, dass Leben vielleicht schwieriger entsteht, dass Leben vielleicht ein bisschen versteckter ist. Und dann wird es schwieriger, es zu finden. Aber ich bin generell ein Optimist und ich glaube, dass wir Leben, wenn es es da draußen gibt, wirklich schnell in ein paar Jahren aufspüren werden. Und ich muss sagen, darauf freue ich mich einfach, weil das ist eins dieser Umbrüche in der Menschheitsgeschichte, so wie die kopernikanische Revolution, wo wir rausgekriegt haben, die Erde ist nicht im Zentrum von allem. Und jetzt, hoffentlich bald, finden wir raus, ob wir allein sind oder nicht.
Sind wir allein im Universum?
Wenn ich mit meiner kleinen Tochter unter dem Sternenhimmel sitze und ihr die Sterne zeige,
das finde ich noch immer ziemlich lustig.
Aber ich freue mich schon drauf, wenn ich ihr sagen kann, Lara Sky, der Planet da oben, da schaut vielleicht auch gerade jemand drauf und denkt sich, sind wir allein im Universum? Aber die Distanzen sind riesig. Wenn wir unser ganzes Sonnensystem zusammenschrumpfen auf einen Keks, dann ist der nächste Stern überhaupt 2 Fußballfelder weit weg. Das heißt, hinreisen wird noch lang nicht gehen. Aber Licht fliegt gratis das ganze Universum. Das heißt, das können wir einfangen und jetzt schon erspähen, wie es auf anderen Planeten aussieht und uns auch eine neue Top-10-Reiseliste erstellen für die Planeten in unserer Nähe, wenn es dann sowas wie ein Star Trek Enterprise geben sollte. Ich glaube, das wird es nicht in Ihrer Lebenszeit geben, aber ich hoffe, ein paar Ingenieure bauen schon gut dran.
Wären Sie lieber in der Zukunft geboren, in der noch mehr möglich sein wird?
Ich glaube, dass die Menschheit immer nach neuen Zielen greift und dass es uns immer etwas bringt, diese Neugierde, diese Curiosität. Und ich glaube einfach, auf unserer Erde haben wir zwar noch nicht alles erforscht, aber viel. Und dieser nächste Horizont, dieses nächste Ungewisse ist jetzt dieses All und die nächsten anderen Sonnen. Und ich würde es natürlich super spannend finden, wenn mir jemand ein Schiff zeigt und ich könnte hinfliegen. Aber jetzt in dieser Zeit zu leben, wo sich unser ganzes Weltenbild ändert, wo wir das erste Mal Welten um andere Sonnen entdecken. Ich finde, das ist noch spannender, wie dann auf ein Schiff zu steigen und richtig hinzufliegen.
Können wir heute schon von der Erforschung der Planeten profitieren?
Ich glaube, was es für uns macht, ist auf der einen Seite was, wo jeder wieder dahinter stehen kann. Ein großes Projekt, das muss international sein, da kann jetzt nicht einer hinfliegen. Das ist ein Riesenprojekt und es ist ein visionäres Projekt. Genauso wie Elon Musk jetzt versucht, Leute zum Mars zu kriegen, dort Kolonien. Es ist ein Ziel, ein riesiges Ziel, das vielleicht ablenkt von diesem Kopfeinschlagen, weil wir mal alle zusammen was machen sollen, wie zum Beispiel da rausgehen und diese anderen Planeten entdecken. Und das andere, was es uns bringt, ist, unseren eigenen Planeten besser zu verstehen. Weil je mehr von diesen Planeten, diesen anderen Erden wir finden, desto besser verstehen wir, wie unsere Erde richtig funktioniert. Und ein Beispiel ist, wenn man zum Beispiel in die Zukunft denkt, wenn alle älteren Erden jetzt zum Beispiel Schwefeldioxid in der Atmosphäre haben, haben wir nicht, können wir auch nicht atmen, dann heißt das noch lange nicht, dass es bei der Erde so sein muss in der Zukunft, aber es wäre wahrscheinlich sehr intelligent, wenn wir eine Technologie entwickeln, die es rausfiltern kann, nur für den Fall, dass es allen älteren Erden passiert. Also es gibt natürlich sehr viele technologische Sachen, die man findet, weil man versucht, so etwas ganz, ganz Kleines, Lichtschwaches zu sehen. Und allein diese Image-Technology, die kann man dann zum Beispiel in der Medizin anwenden oder in anderen Sachen. Das heißt natürlich jetzt noch lange nicht, dass man sie nicht auch in der Medizin irgendwann entwickelt hätte. Aber dadurch, dass man sie unbedingt braucht in der Astronomie, gibt es da andere Ideen, die dann wieder den Weg ins alltägliche Leben finden. Aber es geht wirklich um diese Neugierde, diese Erforschung und um diesen Wissensdrang, der uns eigentlich als Spezies immer weitergebracht hat. Und ich stelle mir das immer so vor, also diese Sachen, die zum Beispiel Galileo, Kepler und alle entdeckt haben, das spannt sich wie ein Firmament aus Wissen über die ganze Menschheit und durch unseren ganzen Alltag. Und oft merkt man es nicht, aber zum Beispiel ein Laser oder ein CAT-Scan oder irgendetwas, das hat jemand vor langer, langer Zeit aus ganz anderen Gründen erfunden. Und ich finde, das ist total schön, weil wir einfach in diesem Wissen eingebettet sind.
Lehrt die Weite des Alls Demut?
Wenn Sie sich das Universum anschauen, diese Riesenskalen, diese Riesenweiten, ich muss sagen, es ist wunderschön und man merkt auch wieder selber, wie klein man eigentlich ist. Und manchmal hilft es, nicht immer, aber wenn man irgendwie ganz gestresst ist und man sich denkt, boah, das ist das Gemeinste, was jetzt passiert ist oder so, und dann schaut man rauf auf den Himmel und denkt man sich, eigentlich im großen Kontext, da drüben explodiert ein Stern, da passt das, da passt das. Sehr schön, dass ich da bin und dass ich mich aufregen kann.